möchte zu Anfang beten. Lieber Vater im Himmel, danke für den neuen Tag, danke für den neuen Morgen. Danke, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du auch bei unseren Geschwistern bist, die nicht hier sein können, und auch bei unseren Geschwistern weltweit, die leiden müssen mehr als wir. Bitte segne sie und sei du bei ihnen. Herr, segne bitte uns heute Morgen hier im Hören auf dein Wort. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest, Herr. Mach uns bereit, deinen Willen zu erkennen und danach zu handeln. Amen. Ja, ich bin ja sozusagen heute Gastredner hier und deswegen dachte ich mir, sage ich erstmal noch ein paar persönliche Sachen. Mein Name habt ihr gehört, Elisabeth Hensler. Ich bin 22. Eigentlich komme ich aus Laudenbach. Heute komme ich aber aus Wiedenest mit noch ein paar Freundinnen, die ich mitgebracht habe. Aus dem Forum Wiedenest. Wem das noch gar nicht so viel sagt, das Forum Wiedenest hat so drei Bereiche. Das Missionshaus mit so ungefähr 150 Missionaren in aller Welt. Das Jugend- und Gemeindeforum, die bieten sehr viele Konferenzen und Fortbildungen und Seminare an für Mitarbeiter in Gemeinden. Und dann die Biblisch-Theologische Akademie, wo man eine Ausbildung absolvieren kann von 1, 2 oder 3 Jahren. Ich bin jetzt schon im 3. Jahr dort und bin jetzt heute hier bei euch. Sobald klar war, dass ich hier predigen würde, wusste ich, dass die erste Herausforderung für mich darin bestehen würde, mich für einen Text zu entscheiden. Es gibt ja ziemlich viele Bibeltexte und da muss man sich manchmal entscheiden. Und dann habe ich mir gedacht, ich teile einfach gerne etwas mit euch, was mir in den 3 Jahren in Wiedenest sehr wichtig geworden ist. Und deswegen habe ich mich für einen Text aus dem Altertier entschieden. Denn ich finde, wir Christen verlieren sehr viel, wenn wir uns nicht auch mit dem Alten Testament beschäftigen. Und ja, aus dem Alten Testament habe ich in Wiedenest auch gelernt, wie nah Gott dort seinem Volk ist. Und mir ist es wichtig, auch herauszufinden, was das für uns Christen bedeutet. Bis vor wenigen Wochen hatten wir im Unterricht das spannende Fach Theologie des Alten Testamentes und haben uns mit ganz vielen Themen da auseinandergesetzt. Unter anderem haben wir auch festgestellt, dass das Königtum in Israel, David und Salomo und Saul und weitere Könige, dass das in der Bibel gar nicht nur positiv bewertet wird, sondern auch negativ bewertet wird. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie es dazu kommt, dass David diese Könige trotzdem gesegnet hat und besonders David immer als der König dargestellt wird, der seinem Volk so viel Gutes getan hat. Und deswegen begeistert es mich so sehr, in der Bibel zu entdecken, dass Gott mit seinem Willen ans Ziel kommt, ohne dass er dabei den Menschen mit Gewalt seinen Willen aufzwingt. Das Thema Königtum ist meiner Meinung nach so ein Thema. Was Gott sich vorgestellt hat und was die Menschen im Gegensatz dazu wollten, das werden wir heute mal nachlesen anhand von 1. Samuel 8. Ich möchte die Predigt heute unter das Motto stellen, Jahwe ist König. Ich habe den Text ausgewählt, an dem der Wunsch des Volkes nach einem König zum Ausdruck kommt und das Volk mit seinem Anliegen auch Erfolg hat und schließlich das Königtum eingeführt wird. Ich hoffe, ihr bekommt keinen Schreck. Ich lese erstmal das gesamte Kapitel 8 vor und nachher wiederhole ich dann nochmal einzelne Abschnitte. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia. Sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So machen sie es auch mit dir. Und nun höre auf ihre Stimme. Doch warne sie mit allem Ernst und mach ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sagte, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 50 zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. Und eure Töchter wird er zum Salbenmischen, zum Kochen und Backen nehmen. Und eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie seinen Knechten geben. Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergern wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. Und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle anderen Nationen und dass unser König uns richtet und vor uns herzieht und unsere Kriege führt. Und Samuel hörte all die Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Da sagte Samuel zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Ja, der Text, den wir gerade gehört haben, der beschreibt den letzten Abschnitt der Richterzeit. Samuel ist der letzte Richter. Seine Söhne sind nicht geeignet, seine Nachfolge anzutreten. Und so wird Samuel aufgefordert, einen König über Israel einzusetzen. Der Text macht deutlich, dass sich Israel in einer Krise befindet. Das Volk lebt endlich im verheißenen Land. Unter Josua sind sie ins Land eingezogen, aber dort leben sie seitdem nicht in Ruhe und Frieden. Israel sollte Jahwes heiliges Volk sein. Aber immer wieder lehnt es sich gegen seine Gebote auf und entfernt sich mit seinem Leben von Gott. Das Richterbuch macht sehr deutlich, dass die Zeit der Richter keine besonders fromme Zeit war, sondern ein ständiges Auf und Ab von gottlosem Handeln, Gericht, Buße, Neuanfang und erneutem gottlosem Handeln. Das Richterbuch bringt die Gottlosigkeit des Volkes interessanterweise in engem Zusammenhang damit, dass Israel zu dieser Zeit keinen König hat. Der letzte Vers des Richterbuches lautet, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Nach dieser Aussage fehlte es dem Volk nach Mose und Josua an einem starken Führer, der das Volk nicht zum Götzendienst verführte, sondern sie zum Gottesdienst anregte. So erklärt zumindest das Richterbuch die Gottlosigkeit des Volkes. Es wird deutlich, dass eine Veränderung erwartet wird. Der Leser erwartet, dass ein eventuelles Königtum eine positive Veränderung wäre. Doch wenn wir wissen wollen, wie es mit den Richtern weitergeht und anfangen, das Samuelbuch zu lesen, dann merken wir bald, dass das Königtum dort keineswegs nur positiv gewertet wird. Noch bevor es den ersten israelitischen König gibt, äußert sich Gott dazu, wie wir gerade gehört haben, wie er die Sache mit dem Königtum sieht. Gott interpretiert den Wunsch des Volkes nach einem König so, dass er dadurch verworfen wird. Damit möchte ich den ersten Textabschnitt überschreiten. Israel verwirft Gott als König. Und ich wiederhole die Verse 4 bis 8. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So machen sie es auch mit dir. Ja, das ist die Situation, die wir hier haben. Der äußere Anlass dafür, dass das Volk einen König will, ist Samuel und seine Söhne. Samuel ist alt und seine Söhne lassen sich bestechen und tun dem Volk nichts Gutes. Sie wollen jemanden, der sie richtet, so wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Sie werden bedroht durch die Philister. Das war schon zur Zeit der Richter fing es damit schon an. Die Philister wurden immer stärker und setzten das Volk Israel unter Druck. Viele Ausleger gehen davon aus, dass die einzige Chance für Israel zu überleben der König war, den sie bekommen haben. Aber können wir davon wirklich ausgehen? Ich denke, dass sich in der Geschichte Israels anderes erkennen lässt. Schon einmal war das Volk in Unterdrückung geraten. Sie hatten unter einem anderen Volk gelebt und waren ihre Sklaven gewesen in Ägypten. Und wer hatte sie damals befreit aus der Sklaverei? Ihr Gott selbst war es gewesen. Er hatte Mose zwar berufen, sein Volk zu führen, aber er selbst war derjenige, der es befreit hat. Und nach dem Auszug aus Ägypten wurde Jahwe vom Volk als ihr König gefeiert. Das eigentliche Problem, das hier geschildert wird, ist nicht das Königtum an sich, sondern die Motivation des Volkes. Ich habe so gedacht beim Lesen, sie fragen Samuel nicht einmal, ob er Jahwe um einen König bitten kann, sondern sie sagen, setze du einen König über uns ein. Entweder gehen sie da gar nicht davon aus, dass Jahwe sie hört oder sich für sie interessiert, oder sie trauen ihm nicht zu, dass er ihnen helfen will. Israel will sein wie alle anderen Völker. Und dabei sollte es ein heiliges Volk sein, ein auserwähltes Volk. Es verwirft seinen König und damit verstößt es auch gegen das erste Gebot. Das ist ja auch interessant, dass Jahwe sagt, sie haben diese Taten von Anfang an getan, seit dem Auszug aus Ägypten. Es ist nichts Neues für ihn, dass er verworfen wird. Die Israeliten sehen, wie gut es scheinbar anderen Völkern unter ihren Königen geht und sie wollen auch so leben. Und damit verstoßen sie gegen das erste Gebot. Und das ist, denke ich, nicht, es geht nicht nur um ein Gebot, sondern es geht darum, dass das Gott das Wichtigste war, an allererster Stelle zu stehen für sein Volk. Und dass er ihr König sein könnte, über sie herrschen könnte. In Exodus 19, Vers 6 heißt es, Israel soll ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ein Königreich von Priestern. Priester, über die Gott selbst der König ist. Und wie reagiert jetzt Jahwe auf die Verwerfung durch sein Volk? Er wird verworfen, verwirft er seinerseits sein Volk? Nein, das tut er nicht. Gott versucht das Volk zu warnen, aber er verbietet das Königtum nicht. Er stellt sich auf die Seite seines Volkes und zeigt ihnen sogar später, wer sein König sein soll, als er Saul auserwählt, obwohl er eigentlich keinen König wollte. Und deswegen habe ich den zweiten Absatz überschrieben, mit dem Satz, Gott geht auch andere Wege. Ich wiederhole nochmal die Verse 9, 10 und 18. Und nun höre auf ihre Stimme, doch warne sie mit allem Ernst und mache ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Dann folgt das Königsrecht und Vers 18. Wenn ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Das ist Gottes Reaktion auf das Anliegen seines Volkes. Zuerst ein Königsrecht, eine lange Warnung. Er versucht dem Volk klarzumachen, was es für sie bedeuten wird, wenn sie einen menschlichen König über sich haben. Und da wiederholt sich immer wieder der Satz, der König wird nehmen. Er wird nehmen. Er wird Menschen nehmen und Land nehmen und Besitztümer nehmen, um sie für seine Zwecke einzusetzen. Die letzte Konsequenz des Königtums über Israel ist die Sklaverei. Das heißt, ihr müsst seine Knechte sein. Was für ein Rückschritt, nachdem Gott selbst sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Und die Bibel zeigt dann auch die weitere Entwicklung des Königtums. Es gibt einige wenige positive Ausnahmen, aber die meisten Könige haben dem Volk und dem Land Israel viel Schaden zugefügt. Ihrer Vorbildfunktion als von Gott gesalbte Könige wurden sie nicht gerecht, sondern sie verführten das Volk zum Götzendienst. Schließlich werden die Könige sogar als die Verantwortlichen genannt, dass das Volk sein Land verliert und ins Exil geführt wird. Gott wollte nicht, dass Israel einen König außer ihm hat, aber er lässt sich auf ihren Willen ein und geht andere Wege, die er so nicht gewollt hat. Gott geht auch andere Wege mit. Er hat seinen Willen zum Königtum, aber er setzt ihn nicht mit Gewalt durch, sondern geht mit dem Volk den Weg, den es sich entscheidet zu gehen. Die einzige Konsequenz, die sie tragen werden müssen, ist, dass sie selbst für die Folgen verantwortlich sind, die das Königtum hat. Aber es ist so spannend zu sehen, dass Gott schließlich doch mit seinem Willen ans Ziel kommt, dass das irdische Königtum nur eine vorübergehende Einrichtung ist, aber keine ewige Bedeutung haben wird. Gott selbst bleibt König über sein Volk. Und damit überschreibe ich den letzten Abschnitt. Wenn wir die letzten Verse nochmal lesen, dann sehen wir, wie es ausgeht. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen und dass unser König uns richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Und Samuel hörte all die Worte des Herrn, des Volkes und sagte sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Da sagte Samuel zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Zu den Männern von Israel sagt Samuel, ihr könnt nach Hause gehen, euer Anliegen hat sich durchgesetzt. Gott wird euch den König geben, den ihr wollt. Es wird wirklich wahr. Und das, obwohl Gott nach seinen ganzen Warnungen an das Volk Israel noch einmal ihnen die Chance gegeben hat, sich anders zu entscheiden, doch keinen König zu wollen. Aber das Volk will einen König. Es bewahrheitet sich, dass das Volk unter seinem König zu leiden haben wird. Unter Salomo wird der Tempel gebaut. Das ist gut für das Volk, aber gleichzeitig erfahren sie auch die Folgen, dass genau das passiert, was ihnen gesagt wurde, dass sie Sklaven sind und für ihren König sehr viel geben müssen und sehr viel arbeiten müssen. Aber Gott bleibt König über sein Volk. Ich denke, das zeigt sich für uns besonders darin, dass Jesus selbst als der König der Könige bezeichnet wird. Gott hat eine Lösung gefunden. Er hat das Haus Davids, das er bestätigt hat, wirklich langfristig zum Königtum gemacht. Denn Jesus selbst ist der Nachkomme Davids und wird als unser König bezeichnet. Die Offenbarung ist es, die Jesus als den König der Könige nennt. Und so wird Gott wieder selbst König über sein Volk. Er kommt mit seinem Willen zum Ziel. Und ja, ich denke, das ist das Wichtigste. Jahwe ist König. Wir haben gehört, dass er eigentlich immer unmittelbarer König über sein Volk sein wollte. Und dass er sich auf den Wunsch seines Volkes nur eingelassen hat. Gegen seinen eigentlichen Willen. Gott wurde durch Israel als König verworfen. Aber er war bereit, auch andere Wege mit seinem erwählten Volk zu gehen. Gott blieb der eigentliche König des Volkes, auch wenn es unter ihm menschliche Könige gab. Und auch heute noch ist Gott der König, der Herrscher über Himmel und Erde. Aber was bedeutet das denn jetzt für uns, dass Gott der König ist? Dass er Herrscher ist, dass er der oberste Herrscher ist von allen. Das Wort König wird in der Bibel übrigens für ganz unterschiedliche Leute verwendet. Es gibt Stadtkönige und Fürsten in anderen Ländern, aber immer ist es der höchste Herrscher in seinem Regierungsbezirk. Es gibt niemanden, der über ihm steht. Dass Jahwe König ist, bedeutet für unser Leben, dass er auch einen Herrschaftsanspruch über unser Leben hat. Ich denke, das ist das Wichtigste. Gott ist König und er hat etwas zu sagen zu unserem Leben. Es ist ihm nicht egal, was wir tun, er interessiert sich dafür und er will mitreden, er will mit dabei sein. Wie können wir diesem Herrschaftsanspruch Gottes begegnen? Ich denke, das können wir in erster Linie darin tun, wenn wir nach seinem Willen fragen. Anders als das Volk damals, das einfach nur seinen Willen durchsetzen konnte, können wir Gott fragen, was sein Wille ist in unserem Leben, in unserem Alltag, in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Wir können Gott in unsere Pläne mit einbeziehen und wir können Gott fragen, was seine Pläne für unser Leben sind, dass wir diese verwirklichen können. Manchmal führt das dazu, dass wir da sitzen und warten und sagen, ich habe doch Gott nach seinem Willen gefragt, er antwortet nicht und tun so lange gar nichts. Das ist, denke ich, eine gefährliche Falle, die Gott nicht beabsichtigt hat. Wenn wir Gott nach seinem Willen fragen und uns dann auf den Weg machen, dann wird er uns auch zeigen, wo wir seinen Willen verlassen. Und ich denke, die Bibel liefert uns schon viele gute Anhaltspunkte. Wir brauchen auch keine Angst haben, dass wir unabsichtlich gegen den Willen Gottes verstoßen. Gott wird sich bemerkbar machen. Und zweitens kann er, wie wir ja gesehen haben, auch mit unseren Umwegen sehr gut umgehen. Aber wenn wir Gott nach seinem Willen fragen, dann wird deutlich, dass wir ihm die Herrschaft über unser Leben überlassen. Es wird deutlich, dass wir bereit sind, unsere Pläne zu ändern und Gottes Pläne für unser Leben zu verwirklichen. Jahwe ist König, der Herrscher über alles. Er hat alles geschaffen und er hat zu unserem Leben etwas zu sagen. Wenn wir wissen wollen, was Gott zu sagen hat, dann sollten wir ihn fragen, damit Gott der König und Herrscher über unser Leben sein kann. Amen.